Bayern 4 Klassik Kontrapunkt Dialog der Kulturen. Eine Koproduktion von Bayern 4 Klassik mit dem Goethe-Forum München, dem Schauspielhaus Salzburg und der Neuen Musikzeitung. Live aus dem Goethe-Forum München, Kontrapunkt 29, Musikwelten aus Palästina, mit Theo Geißler und Frank Kämpfer.
Herzlich willkommen zu Kontrapunkt, unserem Dialog der Kulturen live auf Bayern 4 Klassik in Kooperation mit dem Goethe-Forum München, der Neuen Musikzeitung und dem Schauspielhaus Salzburg. Die heutige Sendung fahren wir wieder aus dem Goethe-Forum an der Dachauer Straße und am Mikrofon begrüßen Sie dazu Theo Geißler
und Frank Kämpfer. Mit im Boot die Goethe-Institute in Ramallah und Jerusalem sowie die jüdisch-palästinensische Dialoggruppe München.
Und die Namen dieser Partner lassen eigentlich keinen Zweifel daran. Wir blicken heute Abend in eine geografisch sicherlich wunderschöne, reizvolle, politisch jedoch gänzlich unbefriedete Welt, in der seit Jahrzehnten eigentlich jeden Tag Unbegreifliches und manchmal auch Grausames geschieht.
Palästina. Ein Wort wie ein Sprengsatz. Ein Politikum von nach wie vor höchster Brisanz und eine Region mit uralter Geschichte und Kulturtradition. Hier steht die älteste Stadt der Welt, hier haben die Philister gelebt, hier betete man in der Vorzeit zu Baal. Dicht beieinander, übereinander geschichtet, die historischen Spuren der alttestamentarischen Juden, der Römer, der Araber, der Kreuzfahrer, der Osmanen. Gleichfalls dicht beieinander, die Heiligtümer dreier Weltreligionen. Und dazu als alles dominierende Gegenwart, gewaltvoll ineinander verzahnt, das hochmoderne Israel und in zum Teil unsäglichem Elend besetzt, unterentwickelt und auf zahllose Inseln verstreut, die Palästinenser. Hochrangige Weltpolitik hat bis heute beider Konflikt nicht zu entschärfen und nicht zu befrieden vermocht.
Und um es gleich von Anfang an ganz klar zu sagen, auch wir werden hier heute Abend keine palästinensisch-israelischen Probleme lösen. Wir können auch die Geschichte und die Gegenwart dieses Konflikts nicht analysieren. Aber entsprechend unserem frisch gewählten Kontrapunkt-Leitbegriff Dialog der Kulturen begeben wir uns immerhin auf eine Spurensuche auf dem Gebiet der Musik. Und zwar in allen uns möglichen Definitionen und Lesarten dessen, was man heute unter Palästina und palästinensisch versteht.
Fragen über Fragen. Was gibt es dort für Musik in Palästina vor und nach 1948? Wie klingt sie? Welche Traditionen gibt es? Welche Werte vermitteln sie und wem? Wie steht es um das Musikleben in den palästinensischen Städten und Dörfern heute? Was bewirken internationale Förderprojekte für die musikalische Erziehung und Bildung? Wie und wo begegnen sich israelische und palästinensische Musiker? Wie erfahren sich palästinensische Künstler in Westeuropa? Welches Potenzial bieten Musik und Kultur heute und morgen in der Region?
Wir haben drei recht unterschiedliche Gesprächspartner eingeladen und die wollen wir der Reihe nach vorstellen. Ich beginne jetzt optisch beschreibend in der Mitte mit einer jungen Dame. Ich darf den Jahrgang in dem Fall noch nennen. Sie ist Jahrgang 1982. Sie stammt aus Aachen und hat in Lübeck Klarinette studiert. Sie ist Preisträgerin von Jugend musiziert und hat auch im Weltorchester der Jeunesse Musicale mitgewirkt. Sie ist mit Benefizkonzerten in Theresienstadt gewesen, also durch Tschechien getourt. Guten Abend an Mareike Frohn.
Guten Abend.
Sie sind in Palästina gewesen im Rahmen dieses Projektes, wo mit Kindern gearbeitet werden sollte. Was haben Sie da erlebt? Wie ging es Ihnen, als Sie erstmal ankamen?
Als ich erstmal angekommen bin, war ich ziemlich erschlagen von dieser bunten Welt, die mich da erwartet hat, und diese ziemlich laute Welt auch, von Autogehupen und dem Muezzin und den vielen Moscheen. Das war natürlich erstmal eine ganz andere Welt als die, die ich so kannte vorher. Die hat mich unglaublich fasziniert. Ich bin dann im Januar 2005 dorthin gegangen, geplant für ein Jahr. Mir hat es aber so gut gefallen, dass ich dann letztendlich für knapp 2 Jahre geblieben bin. Wenn man in so eine Region geht, wo einem alles ziemlich unvertraut erstmal ist und man auch mit einer Musikkultur dorthin geht, die da nicht verwurzelt ist, das heißt mit der klassischen Musik, fängt man erstmal bei Null an. Um ganz kurz zu beschreiben, was ich dort gemacht habe: Ich bin durch die Schulen gegangen und die Kindergärten auch später, habe den Kindern Klarinette erstmal vorgespielt, ein Instrument, was jetzt nicht so fern von dieser Kultur ist, aber doch schon ferner. Natürlich waren die ganzen Kinder dann erstmal sehr begeistert davon, alle wollten das lernen. Das geht natürlich nicht, ich konnte nicht allen Kindern in Palästina Klarinette beibringen. Aber doch sind sehr viele bei mir hängen geblieben. Und denen habe ich dann erstmal Klarinette unterrichtet.
Wie ist es denn dann, wenn man zurückkommt? Fällt man da in ein Loch oder ist man froh? Was nimmt man mit?
Ich habe das in der Zeit so empfunden, dass ich in 2 Welten gelebt habe. Wenn ich dann wieder zurück in Deutschland war, was visumbedingt alle 2 bis 3 Monate war, hatte ich mit Ramallah gar nichts zu tun. Umgekehrt, wenn ich in Ramallah war, hatte ich mit Deutschland sehr wenig zu tun, weil diese 2 Welten schwer übereinzubringen sind. Vor allen Dingen, also wenn ich aus Ramallah zurückgekommen bin, war ich jedes Mal ziemlich ausgelaugt, weil das Leben da ja auch besatzungsbedingt sehr anstrengend ist, viel anstrengender als was ich aus Deutschland vorher gewöhnt gewesen bin. Ich war dann so 2 Wochen in Deutschland, in einem Café gesessen und Kaffee getrunken und einfach ein bisschen Ruhe genossen, quasi das, was ich da nicht so hatte.
Hat das Ihre berufliche Perspektive irgendwie beeinflusst oder verändert? Kriegt man auf das, was man dann in Deutschland weitermacht, einen anderen Blick?
Na, definitiv. Definitiv.
Und wie wirkt sich das aus?
Ich als klassische Musikerin bin zum Beispiel vorher nie mit Improvisation in Berührung gekommen, was mich wahnsinnig fasziniert hat, dort in Palästina. Also für mich in erster Linie improvisieren und die Art von Musik sind natürlich ganz andere Skalen, als was man jetzt aus der klassischen Musik so gewöhnt ist. Eine ganz andere Art aufzutreten, wesentlich weniger formell, als ich das aus Deutschland gewöhnt gewesen bin. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, der nächste Gast gehört zu einer anderen Generation. Er ist Jahrgang 1955, Komponist, Wissenschaftler, Musikologe. In beider Funktion auch immer wieder in Deutschland präsent. Er ist Israeli, lebt in Tel Aviv und ist seit, ich kann mich irren, fast 10 Jahren Direktor des Fair Jewish Music Center am Diaspora Museum in Tel Aviv. Guten Abend bei Kontrapunkt, Yuval Shaked.
Guten Abend.
Herr Shaked, in Ihrem Institut geht es hauptsächlich oder ausschließlich um die Sammlung und Dokumentation und Produktion jüdischer Musik, oder? Fragezeichen.
Doch, aber jüdische Musik ist so ziemlich die ultimative World Music. Die gibt es ja überall und seit eh und je. Und es gibt natürlich auch jüdische Musik arabischer Herkunft.
Ja, und beschäftigen Sie sich in diesem Center hauptsächlich mit Musik aus der, sagen wir mal, Region? Oder wo, oder geht es um die Wiederentdeckung von Komponisten, deren Namen man nicht mehr kennt, oder worin besteht das?
Ja, es geht um alle diese Perspektiven und auch um andere. Es geht um U- und E-Musik, es geht um volkstümliche jüdische Musik, es geht um Lieder, jüdische Lieder in verschiedenen jüdischen Sprachen, wie zum Beispiel Jiddisch und Judeo-Espanol, Ladino, Hebräisch, das arabische, jüdische sozusagen,
ja.
Allerlei Sprachen.
Nun bin ich auf der Suche nach Gesprächspartnern für heute Abend über Sie in deutschen Musikzeitschriften gestolpert, wo Sie palästinensische Musikspuren aufarbeiten. Beißt sich das beides oder gehört das beides zusammen?
Naja, erstens bin ich persönlich leicht zu gewinnen, und zwar ziemlich für alles. Über Marmelade herstellen würden wir auch noch sprechen können.
Das macht
also das hat miteinander nichts zu tun. Ja, genau. jedenfalls, doch, es interessiert mich. Und zwar, ich habe mich nur mit zeitgenössischer palästinensischer Musik befasst und nicht mit der volkstümlichen.
Ich wollte Sie schon fragen, ob Sie so eine Art palästinensischer Bartok sein könnten, der alte volksmusikalische Spuren dokumentiert, aber das trifft dann offenbar nicht so.
Nein, erstens, zweitens haben wir andere Kandidaten hier auf der Bühne.
Aber der soll ja neue Musik komponieren.
Ja, das tut er auch. Und laut.
Vielleicht sollten wir ihn an dieser Stelle vorstellen, was mein Kollege jetzt übernimmt.
Ja, da mache ich kein großes Geheimnis draus. Samir Udeh Tamimi ist 1970 geboren, ist aufgewachsen in einem palästinensischen Dorf bei Tel Aviv. Vom Pass her allerdings ist er Israeli. Sein Großvater war ein wohl recht wichtiger, ich hoffe, das ist jetzt richtig, arabischer Musiker. Und Herr Tamimi hat in Kiel Musiktheorie und in Bremen Komposition studiert. Heute hört man seine Werke auf allen wichtigen deutschen Festivals für zeitgenössische Musik, Donau-Eschingen, Ultraschall und so weiter, und natürlich auch beim Forum Neuer Musik demnächst im Deutschlandfunk, vielleicht auch bald in München bei der Musica Viva. Schön, dass Sie da sind. Herr Tamimi, Sie haben Wurzeln, musikalische Wurzeln. Ihr Großvater, ein bekannter arabischer Musiker, wirkt das heute noch in Ihr kompositorisches Schaffen rein?
Ja, also mein Großvater war kein arabischer Musiker, so in dem Sinne. Er war ein großer Sufi. Ja, der eigentlich auch so in einer alten Sufi-Tradition musiziert hatte, und der war so ein Sufi-Heiler, der auch Menschen mit seiner Musik und mit seinen Gesängen und Tänzen auch geheilt hat. Und ich habe in meiner Kindheit natürlich auch sehr viel mitgemacht, was mich nicht nur das, aber doch sehr, sehr, sehr stark geprägt hat bis heute. Oder ich würde sagen, so, das war meine erste musikalische direkte Erfahrung eigentlich.
In der Musik, die Sie komponieren, verweisen Sie auf Unrecht am palästinensischen Volk, auf Elend auch. Ist das für Sie ein Lebensthema? Sind Sie ein Botschafter? Welches Volk ist eigentlich?
Ich bin ein Kosmopolit, vor allem. Ich habe natürlich in den letzten Jahren auch viele, viele meiner Werke, nicht alle, aber viele von denen habe ich versucht, Zustände, in denen die Palästinenser, auch beide Völker eigentlich, wenn man über einen Massaker redet oder wenn man über irgendeine Situation, da sind ja beide Völker irgendwie doch zusammen in diesem Problem, oder sagen wir mal, die schwimmen zusammen in diesem Boot. Und ich hatte schon großes Interesse, immer noch eigentlich, dass ich versuche, musikalische Zustände einfach zu zeigen, um einfach die Menschen daran zu erinnern, was passiert, oder auch zu verarbeiten.
Wir Journalisten sind ja immer auf dem sehnsüchtigen Weg zu kurzen, knappen Definitionen, die oft vergröbern. Sind Sie hier in Deutschland als Dolmetscher vielleicht oder eher als Botschafter einer Kultur, die man hier kaum kennt? Und haben Sie hier gute Gelegenheit, das auch zu anzubieten?
Als Botschafter würde ich mich wirklich nicht betrachten, aber ich habe das Glück, solche Welten einfach miteinander zu verbringen, also zusammenzubringen und daraus auch großartige Kunst zu machen, die auch natürlich mit beiden zu tun hat. Aber als Botschafter verstehe ich mich wirklich nicht.
Ja, wir haben noch einen vierten Gast in unserer Sendung. Der wird nicht das Mikrofon ergreifen, sondern den Ut, die berühmte arabische Kurzhals- oder Knickhalslaute, die er meisterhaft spielt. Vielleicht singt er auch heute Abend noch. Herzlich willkommen und Bühne frei für Walid El-Wani. Wir wollen ein bisschen musikologisch in die Tiefe gehen. Herr Odi Tamimi, was haben wir denn da eben gehört? Können Sie das ein bisschen erklären?
Ja, das werde ich natürlich versuchen. Das ist ja wirklich die palästinensische Musik überhaupt, meiner Meinung nach. Weil die palästinensische Musik ist passiert wirklich der Ursprung der palästinensischen Musik auf Hochzeiten. Und dieses Lied, was er gesungen hat, das sind ja die Nächte der Henna-Abende, wo die Mutter von dem Bräutigam und die Mutter, die Schwestern, die Tanten und die ganze Nachbarschaft, meistens dann Frauen, wo der Bräutigam in der Mitte sitzt und ihnen die Handfläche gibt und sie ihn einfach mit Henna bemalen und dazu singen, haben bis jetzt eigentlich, es wird allmählich kritisch, dass diese Gesänge, die früher wirklich von den alten Frauen gesungen wurden auf alten Hochzeiten, es wird ja alles heute so modern und man feiert dann nicht mehr diese alte Tradition. Ja, das ist ja der Geist der arabischen, der palästinensischen Musik überhaupt, finde ich.
Also das war jetzt Volksmusik, das war nicht Kunstmusik, das war nicht klassische arabische Musik, sondern
Die palästinensische Musik kennt eigentlich keine Kunstmusik und keine arabische klassische Musik. Ich finde, das ist die palästinensische Musik überhaupt. Alles andere ist es nur einfach eine Folge, dass man in der arabischen Welt lebt.
Ja, Yuval Shaked.
Ja, eben klar ist, dass die Trennung oder diese Unterscheidung zwischen E-Musik und U-Musik, beziehungsweise zwischen volkstümlicher Musik und anderer Musik, ist künstlich. Die gehört in diese Musikwelt nicht. Klar ist, dass das in der Tat klassische, nicht nur palästinensische, sondern arabische Musik genannt wird, hat mit, was in Deutschland U-Musik genannt wird, nichts zu tun. Es ist eben die klassische arabische Musik oder die klassische palästinensische Musik, die hat mit der Kunstmusik nichts zu tun. Sie ist Kunst an sich. Also ich meine, es ist wie ein Begriffsspiel, das Ganze.
Ja. Ja. Ist das denn die Musik, Frau Fohn, die man dann in Ramallah auch auf der Straße hört, mit der man da lebt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht auf übermäßig vielen Hochzeiten dort gewesen, aber ganz sicher, das sind auf jeden Fall die Melodien, die die Kinder dort lernen. Also es gibt ein Musikkonservatorium auch in Ramallah und da werden diese Stücke gelehrt.
Ist es aber irgendwie, wie ich gelernt habe in den letzten Tagen, ein Instrument, das über den ganzen arabischen Raum oder Orient, Fragezeichen, verbreitet ist und eigentlich ein Instrument ist, das nicht nur in Palästina gespielt wird und nicht aus der palästinensischen Tradition kommt, sondern schlicht und ergreifend arabisch ist. Wir haben ein Musikbeispiel vorbereitet und hoffen, dass wir da ein Instrument gefunden haben, das wirklich palästinensisch ist. Ich bitte den Übergang, das mal anzuspielen. Blasinstrument geht. Yuval Shaked, kennen Sie das Instrument?
Ja, das kennt man, das hört man bei uns natürlich. Natürlich, wie es oft passiert, gibt es mehrere Varianten des gleichen Instrumentes. Das ist natürlich alles vorstandardisiert sozusagen. Und deswegen, übrigens hat es natürlich auch verschiedene Namen. Selbst in der palästinensischen Welt. Manche kennen das unter dem Namen Nai und manche kennen das
Arul. Arul oder Mijul. Aber ja, der richtige Name ist eigentlich Arul.
Und für Sie, Herr Oditanimi, ist das eigentliche absolute palästinensische Instrument, richtig?
Ich persönlich finde, dass das der uralte, der Geist der ganzen palästinensischen Musik überhaupt. Alles andere kann man wirklich unter der Kategorie arabische Musik wirklich einstufen, aber das ist der alte Geist der palästinensischen Musik, wo es dann auch früher in alten Zeiten noch die alten Dichter, als sie noch lebten, bis vor kurzem, glaube ich, haben sie noch gelebt. Und meistens ist es eigentlich ein Instrument, was auf Hochzeiten gespielt wird und sonst nichts.
In der Region sind die Leute eh für ein biblisches Alter bekannt. Aber wie alt ist so ein Instrument? Ist es 5000 Jahre alt oder 150 Jahre? Oder?
Das kann ich natürlich nicht sagen. Sicher, es ist sehr, sehr alt. Aber ich habe das Gefühl, dass es vielleicht, wenn es so weitergeht, dass es irgendwann mal nicht mehr gespielt wird. Weil die junge Generation sich eher so in eine andere Richtung einfach orientiert. Das
provoziere ich mal ein bisschen. Da kommt dann Frau Fohn und bringt die Klarinette ein. Haben Sie auch Agul gelernt in Ramallah?
Das sind zum Beispiel, was wir gerade gehört haben. Ich habe Nai gelernt, ist jetzt wirklich übertrieben. Ich habe mit einem Freund zusammen dieses Instrument intensiv ausprobiert. Sagen wir mal so, es ist relativ kompliziert. Man muss sich wie einen Flaschenhals vorstellen, den man schief an den Mund setzt. Aber die Öffnung ist wesentlich größer. Und man versucht dann so einen Klang zu produzieren. Mir ist es gelungen, aber ja.
Ich würde jetzt gerne das nächste Musikbeispiel mal anspielen und wir wollen mal hören, ob das auch palästinensische Musik ist. Chaket, gibt es da arabische Spuren in dieser Musik oder was ist das?
Ja, so einfach geht es natürlich nicht. Die Frage nach der nationalen Identität von Kunstmusik ist und bleibt dahingestellt. Die kann man natürlich nicht nur bei Samir stellen, sondern auch bei Bartok und bei israelischen Komponisten und bei wem sonst. Natürlich wurde viel klischeehaft über die Jahre darüber geredet. Ich erkläre zum Beispiel meinen Studenten, erstens muss man sagen, das ganze Phänomen von das, was man nationale Spuren oder eben überhaupt nationale Musik ist, dieser Begriff oder dieses Phänomen ist jung, Gott sei Dank, und soll meinetwegen nicht alt werden.
Also jung bleiben.
Jung bleiben, auf alle Fälle. Natürlich, ich meine, Samir ist ein Palästinenser und daher komponiert er palästinensische Musik. Es hat mit seinen Intentionen auch nicht so sehr zu tun. Wir wollen natürlich glauben, wenn es stimmt, dass wenn ein Komponist sich ausdrückt, kommt unter anderem seine nationale Identität zum Vorschein, wenn es überhaupt möglich ist. Und dann komponiert er palästinensisch. Ich glaube, die Frage, und das ist eben eine Analogie, die mich persönlich sehr interessiert. Ich betrachte das Werden sozusagen der palästinensischen Musik in parallele Bahnen zum Werden der israelischen Musik. Das war eigentlich eine gewollte Aktion. Man wollte einen nationalen Stil in Israel kreieren. Ne? Und nun ein paar Jahrzehnte später passiert es vielleicht bei den Palästinensern, ob die Musik eines, sagen wir zum Beispiel Paul Frankenburger, übrigens aus München, der bei uns so zur Vaterfigur der israelischen Musik geworden war, als Paul Ben Chaim, ob diese Musik israelisch ist, weil die Devise hieß damals, wir gehen in den Straßen von Jerusalem, hören die Materialien sozusagen, wir bringen das Know-how, das europäische Know-how und so entsteht eine israelische Musik oder damals hieß das eine eretz-israelische Musik. Nun bei den Palästinensern, die mussten natürlich nicht die Materialien hatten sie vor Ort, mussten eben nicht durch die Straßen von Jerusalem gehen, um sie zu finden. Aber das Know-how musste doch irgendwo hergebracht werden. Ob dabei palästinensische Musik entsteht, das ist eine Frage.
Wenn Sami Oditamimi durch die Straßen von Berlin geht, durch die meist nächtlichen Straßen, wie ich glaube. Wo nimmt er dann sein Material her?
Ja, das ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Also für mein Gefühl, ich habe einfach nur das Gefühl, ich bin ein Mensch, der vielleicht in diesem Jahrhundert vor 10.000 Jahren irgendwie lebt. Also die ganzen Klänge, die ich höre, scheinen mir irgendwie doch nicht mit dieser Zeit überhaupt zu tun zu haben. Und meistens, wenn ich dann durch Berlin laufe, gehe ich einfach so also ich will dann nur noch nach Hause. So.
Sie haben Ihre Stücke öfter in Palästina aufgeführt oder öfter in Israel?
Ich hatte bis jetzt leider nur das Glück, zweimal in Tel Aviv aufgeführt zu werden. Einmal in der Musikakademie und einmal in der Oper von Tel Aviv aufgeführt zu werden. Zweimal bis jetzt leider.
Welche Rolle spielt denn, wenn man das fragen kann, Musik an sich, egal welcher Art und welcher Herkunft, nennen wir es mal Überlebenskampf der Palästinenser heute? Ist das ein wichtiges Medium, um zu sagen, wir halten durch, wir freuen uns am Leben, egal was passiert, wir tanzen auf Hochzeiten und wir machen Feste und Musik ist ganz wichtig, oder ist Musik nur eine Beigabe, die ja aus dem Marktangebot herübergespült wird? Was haben Sie, Frau Fohn, erlebt? Was wissen Sie, Samir und Juba?
Also ich glaube, dass Musik generell sowieso immer ein wichtiger Bestandteil ist, vom Menschen heraus. Und genau das Gleiche findet natürlich auch in Palästina statt. Es kommt sehr darauf an, in welcher Gegend man sich bewegt. Wenn man jetzt zum Beispiel vom Gazastreifen spricht, ist die Situation natürlich wesentlich schlimmer dort als in der Westbank. Da ist jetzt Musik nicht so ein großes Thema, wie ich das erlebt habe zumindest. In Ramallah selber gibt es unglaublich viel Angebot an Musik. Also man kann fast jeden Abend sich ein Konzert anhören. Und es ist auch für die Jugendlichen dort, die dort ein Instrument erlernen, sehr, sehr wichtig. Also sie haben ein nationales Orchester gegründet, das sich jeden Sommer trifft und auch dieses Jahr in Deutschland, in Berlin gespielt hat. Und das ist ihnen schon sehr, sehr wichtig.
Bei uns ist es ja so, dass Protest, Widerstand immer irgendwo auch mit musikalischen Äußerungsformen, Symboliken verbunden ist. Lässt sich sowas auch in Palästina verorten?
Ja, natürlich seit 1948, es gibt immer wieder große Musiker und Dichter und viele, viele Musikgruppen wie Firqat al-Ashiqin und solche Musikgruppen, die eigentlich schon sehr viele Gedichte von dem palästinensischen Dichter Mahmoud Darwish vertont haben, wo die ersten 20 Jahre so der Widerstandsdichter der arabischen Welt überhaupt war. Und ich finde, dass dieser Geist eigentlich immer noch lebendig ist, dass man immer noch sich über Musik und über Kunst sehr, sehr stark ausdrückt. Also das ist, glaube ich, Alltag und allgegenwärtig.
Wird denn diese palästinensische Musik in Israel irgendwie wahrgenommen?
Welche denn?
Ja, jede.
Ja, es gibt eine Art Agitprop, palästinensische Musik. Es gibt zum Beispiel eine palästinensische Komponistin in Ost-Jerusalem, die schreibt richtig Agitprop-Lieder, könnte man sagen. Innerhalb Israel werden sie diese Lieder zum Beispiel nicht zur Kenntnis genommen. Die Musik von Samir, es tut mir leid, es zu sagen, aber es ist vielleicht nicht wesentlich anders als jegliche Musik israelischer Komponisten oder sonstiger Komponisten, die egal wo leben, die wird, ziemlich begrenzt zur Kenntnis genommen. Ich meine, zeitgenössische Musik ist ja ein Problem, sowieso, oder?
Sogar bei uns.
Es wird aber immer besser.
Ja, ja. Samir wurde, du hast mir, glaube ich, einmal in Straßburg, wo wir durch die Straßen gingen und Deutsch gesprochen haben miteinander, auch eine komische Erscheinung, hast du mir mal erzählt, dass dir versprochen wurde, in Israel irgendein Orchesterstück zu spielen.
Ja.
Da warten wir noch drauf, oder? Wie ist das?
Ja, das will ich ja immer hoffen. Ja, also ich wünsche mir das sehr, sehr, dass wir Shirashir machen würden für Bariton und Orchester.
Ja. Also es ist schwierig, weil es schwierig ist, zunächst einmal. Ohne dass es mit der Musik von Samir oder anderer palästinensischer Musik zu tun hat.
Wir reden ja gerade über zeitgenössische Musik und da haben wir im Moment die Chance, kurz nach Jerusalem zu schalten, zu Reinhard Schulz, der sich als Scout für ein Festival zeitgenössischer Musik, das in Schwarz stattfindet, in Ramallah aufgehalten hat, heute in Ramallah war und jetzt gerade wieder nach Jerusalem zurückgekommen ist. Ich versuche mal, ob die Verbindung steht. Hallo Reinhard Schulz.
Hallo, ja.
Reinhard, du bist gerade aus Ramallah zurückgekommen und ich habe dich als Scout vorgestellt für ein Festival neuer Musik in Österreich. Bist du denn fündig geworden in Palästina?
Naja, wir sind ja nicht auf die Suche gegangen nach Komponisten, sondern wir wollten uns einfach mal vor Ort informieren, wie die Ausbildungssituation, überhaupt wie die Stimmung in Palästina ist, also im Lande. Und da habe ich einen sehr zwiespältigen Eindruck. Zum einen ist es wirklich demütigend, immer durch diese Mauer zu gehen, diesen Wall, der da jetzt vor 5 Jahren ungefähr errichtet wurde. Die Grenzkontrollen sind für uns schon schwierig, aber für Palästinenser besonders schwierig und Israelis kommen überhaupt nicht ins andere Land. Also das ist ein sehr depressiver und ein auch demütigender Eindruck. Und dann, also das hatte ich gestern auch, ich war gestern in Bethlehem, das ist auch auf palästinensischem Gebiet und da war das besonders krass, da sind wir also durch diese Mauern. Heute hatten wir etwas mehr Glück, wir sind über die österreichische Vertretung in Ramallah, die haben uns ein Taxi zur Verfügung gestellt und dieser Mann wusste offensichtlich ein paar Wege, wo man leichter nach Ramallah kam.
Das klingt ja gerade so, muss ich jetzt sagen, hier aus dem schönen Goethe-Forum, als wird die Musik, die Kultur, da im Moment auch selbst für dich keine Rolle spielen, der du auf der Suche bist, sondern du bist einfach dann von den Umständen, die ganz anderer Herkunft sind, überwältigt.
Nun, man ist von diesen Umständen erstmal einfach in Beschlag genommen. Und wir haben dann in Ramallah, es gibt ja 2 Musikschulen, ich wusste erstmal nur von einer. Das eine ist Bierzeit Universität, das ist quasi ein Konservatorium auf einem sehr bescheidenen vom Angebot her oder so, oder von den räumlichen Voraussetzungen her, auf sehr bescheidenen Niveau. Und dann gibt es noch ein zweites, das könnte man eher vergleichen vielleicht bei uns mit einer Mischung aus Bundesjugendorchester und Jugend musiziert, aber auch mit Ausbildung verbunden. Das heißt Al-Aikamaniyati, das arbeitet auch mit diesen Bahnbäumen zusammen. Und wir waren also da überrascht, wie hoffnungsvoll und wie aktiv hier Musik betrieben wird und aber auch mit welchen Schwierigkeiten sie immer verbunden sind. Also dieses Al-Kamaniyati betreut eigentlich musikalisch, stellt Jugendorchester zusammen und betreut auch die Flüchtlingslager, die palästinensischen, während das andere ist wirklich eine quasi eine Konservatoriumsausbildung. Die planen zurzeit eine Aufführung der Schöpfung von Haydn. Es ist alles schwierig. Also sie müssen, die Lehrer gehen im Land herum, weil zum Beispiel in Nablus, das ist die größte Stadt in Palästina, da dürfen die Jugendlichen von 18 ungefähr bis 40 überhaupt nicht den Ort verlassen. Also müssen die Lehrer dorthin kommen. Man reist also im Land herum. Und da ein Orchester zusammenzustellen, ist einfach schon mal eine Schwierigkeit. Und dann wollen aber auch in Jerusalem spielen. Und auch da ist natürlich mit Genehmigungen und so, man sieht, dass die ganzen Aktivitäten immer davon beeinflusst sind und aufgehalten werden.
Ja, ganz herzlichen Dank nach Jerusalem, Reinhard Schulz. Wir hoffen, dass du noch bei allen organisatorischen Schwierigkeiten jede Menge Möglichkeiten hast, deine musikalischen Sehnsüchte zu erfüllen und gute Leute für Schwarz zu finden. Danke und einen schönen Abend.
Von der Aufbruchsstimmung war ich doch sehr angetan in Ramallah. Auf Wiedersehen.
Danke, tschüss. Reinhard.
Es sind eine ganze Menge Stichworte gefallen in den letzten Minuten durch Herrn Schulz, die mich eigentlich so zum Nachfragen animieren an Sie drei. Wie muss man sich denn das Musikleben, die Musikszene im heutigen, in den palästinensischen Autonomiegebieten eigentlich konkret vorstellen? Also gibt es da Konzertsäle, Konzerthallen? Vermutlich gibt es keine Opernhäuser? Fragezeichen, vielleicht doch. Wir haben gehört, es gibt Ausbildungsstätten, Konservatorien. Was kann man sich darunter vorstellen? Wie sieht das aus?
Also es gibt einmal den Cultural Palace. Das ist ein ziemlich großer Konzertsaal mit einem Equipment, das ja durchaus viel besser ist als in manchen Konzertsälen, was man so hier in Deutschland vorfindet. Dann gibt es so ein kleineres, alternativeren Saal jetzt nicht. Al-Kasabe, da finden auch Sachen viel statt. Und man muss auch sagen, also das Kulturleben, gerade jetzt in Ramallah, ist groß. Es kommen viele Künstler dahin und auch durch die Barum Bam Said Foundation, mit der ich nun da gearbeitet habe, wir haben regelmäßig sehr viele Konzerte da gespielt. Also man kann da schon abends was erleben.
Wenn man die Bilder in der Tagesschau oder in unseren Medien überhaupt sieht, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass es solche kreativen Zellen in dem Ambiente der Gewalt, das da vermittelt wird, überhaupt existieren können, geschweige denn, dass sie ausstrahlen können. Ist das vielleicht eine ganz verkürzte Sicht, die uns da vermittelt wird, Frau Vorn?
Ich meine, das, was durch die Medien präsentiert und gezeigt wird, ist natürlich immer die Krisensituation. Was weniger gezeigt wird, ist, dass selbst in einer Krisensituation ein normaler Alltag stattfindet mit normalen Kindern, die morgens normal zur Schule gehen, Milch trinken, Hausaufgaben machen, Ärger mit ihren Eltern haben, nicht üben wollen, eben das ganz Normale, was man hier auch kennt. Was ich ganz extrem dort erlebt habe, was vielleicht mit einem gewissen Mangel zu tun hat, den ich hier in Deutschland nicht so empfinde, weil es einfach wahnsinnig viele Sachen gibt. Wenn man jetzt gerade in Berlin ist, wie ich das kenne, ja, man kann alles erleben. Und dort,
Aber eben nur in Ramallah.
In Ramallah am intensivsten in dem Sinne, weil viele Künstler dorthin gehen. Aber ich persönlich habe auch sehr viel zum Beispiel in Nablus gespielt, wie gesagt auch im Gazastreifen. Da tut sich schon was. Es geht halt nicht wahnsinnig schnell vorwärts, aber es tut sich auf jeden Fall was. Doch, würde ich schon sagen.
Ja, man muss natürlich sagen, dass die Berichte, die ich höre über die Musikszene oder über das Musikleben, zum Beispiel in osmanischen Palästina, viel reger war als das Musikleben heutzutage.
Vor 100 Jahren oder
ja, zu 150. Beginn des 20. Jahrhunderts, zur Zeit des Ersten Weltkrieges zum Beispiel, ne? Da gab es viel mehr und da war Palästina richtig ein Musikzentrum, so zwischen Beirut, Damaskus und Ägypten. Das
aber
ist
auch ein
nicht
großes
mehr.
Orchester, ne? So eben. Mit Ernesto Salvatore.
Eben, zu dem eben. Salvador Arnita. Und das ist natürlich nicht mehr der Fall. Es hat vermutlich auch damit zu tun, dass die christlichen Bevölkerung, palästinensisch-christliche Bevölkerung, abnimmt, zahlenmäßig und prozentmäßig.
Und die ist der Träger eigentlich des öffentlichen Musiklebens, kann man das so verkürzen.
Traditionsgemäß waren die christlichen Palästinenser etwas wohlerzogener und etwas kosmopolitischer gesinnt und natürlich mit besseren Kontakten ins Ausland über Jahrzehnte. sodass sie praktisch dieser Schicht der Bevölkerung...
Also mit Wohlerzogen meinen Sie bessere Bildungschancen?
Ja, also jetzt bourgeois gesprochen, ja, klar.
Ich stelle mal, ich will Ihnen nicht das, den Satz abschneiden, aber ich würde gerne mal eine Frage aus einer anderen Richtung stellen zu der Thematik. Der Kollege aus Ramallah sagte ja gerade, dass Musiker gesucht werden oder Jugendliche, die eine Heidenmesse jetzt einstudieren sollen. Und Sie sprechen davon, dass vor 100 Jahren also eine Orchestertradition in Palästina war. Welchen Sinn macht denn das jetzt, wenn mit europäischen Geldmitteln und Initiativen eine europäische Musikkultur dort eingeführt wird?
Also ich finde auf jeden Fall, ich denke jetzt nicht mal so in die Richtung, ob das jetzt europäische Musiktradition oder ob das eine arabische Musiktradition
ist. Das ist aber natürlich.
Es ist so. Also ich denke nur, der Zugang zu der Musik, der Zugang zum Musizieren ist wirklich sehr wichtig. Und vielleicht ist es erstmal, es muss natürlich auch andere Leute geben, die auch da das Interesse dran haben, auch solche Instrumente, wie ich das vorhin erwähnt habe, dass die wirklich wieder ins Leben kommen und dass mehr Menschen auch den Zugang dazu haben. Deswegen, ich bin eigentlich, was Ramallah angeht, ein bisschen kritisch, weil ich finde es toll natürlich, dass Ramallah davon unglaublich profitiert, aber mich macht das trotzdem sehr traurig, dass viele andere Städte, es gibt ja nicht nur Nablus, es gibt ja Bethlehem, es gibt ganz, ganz viele palästinensische Städte und Gebiete, die davon überhaupt nichts bekommen, von diesem Kulturleben und von diesem Zugang. Der Zugang zur Kultur ist wichtig und ich denke, das ist egal, wo das erstmal herkommt.
Frau Fohn, als was sind Sie denn nach Ramallah gekommen, jetzt in Ihrem Selbstverständnis, als Botschafterin, als Lehrerin, als Lernende vielleicht oder als Exportfrau für unsere schöne klassische deutsche Kultur?
Ich glaube von allem ein bisschen, also ganz extrem auch als Lernende, wie gesagt, weil dort schon eine andere Musikkultur herrscht als hier. Botschafterin klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu groß. Was ich viel mitbekommen habe, gerade wenn ich in Flüchtlingscamps unterrichtet habe, dass ich dort auf Kinder gestoßen bin, die noch nicht sehr viel mitbekommen haben, gerade jetzt, was so in der westlichen Welt geschieht, außer an schlimmen Sachen. Also da haben sie schon viel mitbekommen, was sie so erzählen. Ich könnte mir vorstellen, dass für solche Kinder dass eine Bereicherung ist, eine Lehrerin von außerhalb zu haben, die andere Dinge ihnen beibringt, als was sie da gelernt haben. Vor allen Dingen, weil in solchen Flüchtlingscamps einfach die Chancen, was zu erlernen, sowieso sehr gering sind.
Aber es ist nicht ein... Also ich unterschreibe das, was Sie sagen. Absolut richtig, klar. Humanistische Bildung und kulturelle Bildung, welcher Art auch immer, ist natürlich ganz, ganz unabdinglich. Gerade dort, muss man ja sagen. Aber ist es nicht doch eine zweischneidige Angelegenheit, wenn wirklich europäische Musikkultur importiert wird? Ich meine, jetzt ist es irgendwie wahnsinnig telegen und fürs Fernsehen und Barenbäumen und alle jubeln mit und jetzt werden Heidenmessen einstudiert, was ja auch eine wahnsinnig tolle Musik ist, aber europäische. Und das ist sicher ganz toll, wenn jetzt viele palästinensische Kinder europäische Musikinstrumente und Musikwerke lernen und dann ganz viele Partituren irgendwie dort angekauft werden können. Aber in 20, 30 Jahren, wenn vielleicht wirklich ein palästinensischer Staat existiert und vielleicht irgendwann sogar mal Frieden herrscht, dann ist die europäische Verlagsindustrie dort eben schon einmarschiert und hat die Hoheitsrechte geklärt.
Ich glaube, dass ein Austausch von Kulturen generell sehr wichtig ist. Und ich denke auch, wenn jemand, ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, in Gebiete wie Nablus reingeht, wo ich ja einmal wöchentlich unterrichtet habe, das erstmal ein Vorteil für die Kinder ist, weil sie was erlernen, ein Instrument erlernen. Ob das jetzt besser wäre, dass sie arabische Traditionen lernen, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe für mich nur immer gedacht als Europäerin, wenn ich da hinkomme, ich möchte den Kindern und den Leuten dort keinen Stempel aufdrücken. Alles, was ich tun kann, ist etwas anzubieten. Wer das nehmen will, kann das gerne nehmen, weil ich bin Europäerin, ich bin mit klassischer Musik groß geworden. Ich habe nie, ich wollte nie einen Stempel aufdrücken und habe mich wirklich auch als Lernende dort gesehen. Also als Austausch, wirklich als Austausch, weil ich habe dort auch viele Sachen, gerade über Improvisation, mitbekommen, die mir hier nicht vermittelt worden sind.
Also ich denke mal, wenn man mit diesem Bewusstsein, wie Sie es jetzt ausstrahlen, hingeht, dann ist es auch vollkommen okay und da würde ich mich, der ich ja unsere Musikkultur und Musiktraditionen schätze, liebe und wertschätze, da würde ich mich voll anschließen. Auf der anderen Seite muss man natürlich fragen, wie sieht's mit der autochthon, mit der selbstgewachsenen Musikvermittlung, mit dem Musikunterricht eben dann an diesen klassischen palästinensischen Instrumenten aus. Gibt es da Schulen, gibt es da genügend Lehrkräfte, die das weitertragen?
Ja, also es gibt nun mal das hiesige Konservatorium, was Mahat, das heißt Mahat. Das war das, was Ihr Kollege eben angesprochen hat. Das andere war das Al-Kamanjati. Al-Kamanjati haben wir auch viel unterrichtet.
Das klingt alles so ein bisschen zentral. Ja. Ich meine, ich könnte mir vor, und wir haben ja auch so ein bisschen den Blick der Wohlorganisierten, da gibt es überall Musikschulen bei uns und so. Aber ich denke mal, diese Instrumente haben vielleicht ganz andere Vermittlungsformen nötig. Wie ist das, Herr Tamimi?
Ich glaube, das gibt es wirklich nicht. Oder wenn es dann überhaupt gäbe, dann ist es wirklich, wirklich sehr gering. Vor allem, ich meine, was auch Herr Kämpfer auch sagt, natürlich mit der europäischen Unterstützung, die dort ankommt, jetzt sage ich mal auch auf kultureller Ebene, ist es so natürlich, dass die eigenen Leute wirklich mit ganz was anderem beschäftigt sind. Und ich denke nur einfach, nur die wenige von denen haben überhaupt das Mittel und überhaupt das Auge, sage ich mal, das wache Auge dafür, dass man in solchen Zeiten wirklich denkt, wir brauchen auch Kultur, wir brauchen auch Musikschulen, wir haben auch Musiktradition, eine ganz große Musiktradition, die weitervermittelt werden muss. Ich habe immer wieder die Erfahrung gehabt, dass die Menschen wirklich andere Sorgen hat. Und die Europäer kommen natürlich von außen und ich denke schon, dass sie vielleicht so eine Art auf den Kopf schlagen, so hier wacht auf, hier gibt es auch Kultur. Und vielleicht hoffe ich dadurch, dass die Menschen dort auch wirklich aufwachen und dass sie denken, wir müssen auch an unsere eigene Tradition denken und die auch eines Tages vermitteln. Das ist mein Wunsch. Vor allem, ich bin auch schon sehr lange nicht mehr da. Also ich kann auch keine perfekte Information geben. Also das ist das, was ich im Moment einfach weiß.
Traditionsgemäß werden traditionelle Instrumente eben nicht in Institutionen gelehrt bzw. erlernt, sondern von Mundhaut halt, also so eher, ich weiß nicht, wie zum Beispiel Walid Oud spielen gelernt hat, vermutlich nicht an einer Institution, sondern halt der Vater hat vielleicht Oud gespielt, oder?
Ja, Dialog der Kulturen live praktiziert oder zumindest versucht, ein unscharfes Feld, ein Versuchsfeld, das war Kontrapunkt aus dem Goethe-Forum in München. Heute hatten wir Gäste aus dem Nahen Osten und unser Gespräch drehte sich um Musikwelten aus und in Palästina. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, im Saal für Ihre Aufmerksamkeit und ich danke unseren Podiumsgästen fürs Mitmachen. Vielen Dank an Anne-Mareike Fohn, Yuval Shaked und Samir Oli Tamimi.
Dank den Hörern draußen an den Rundfunkgeräten. Danke fürs Dabeisein im Radio. Das war Kontrapunkt Nummer 29, live aus dem Goethe-Forum in München. Am Mikrofon verabschieden sich Theo Geißler
und Frank Kämpfer. Regie der Sendung Werner Bleisteiner, Redaktion Wolf Löckle. An dieser Stelle Dank an die Technik und die Mannschaft hinter den Kulissen und Dank nicht zuletzt an den Mann mit dem Ud, Walid Elwani, der uns jetzt einen echten palästinensischen Rausschmeißer spielen wird. Begegnungen auf einer nonverbalen und trotzdem emotionalen Ebene, so argumentiert kein geringerer als Daniel Barenboim, dieser Barenboim, könnten eine Plattform sein, um sich neu zu begegnen, dort, wo alles, wirklich alles, viele Male zerredet worden ist. Ich finde das durchaus bedenkenswert, Deshalb hat auch bei uns, wie stets, die Musik das letzte Wort. Bitte schön.
قست ليام مهما قست ليام وجارت عهاليها ومهما الفقير انضم شاف العجب فيها مهما قست ليام وجارت عهاليها مهما الفقير انضم شاف العجب فيها ومهما الليالي الطول مهما الليالي الطول وتبكي ثوانيها هالشد بكرة تزول واحنا اللي نمحي
Nachrichten. 22 Uhr.